2024, die Waldbühne Hessen wird 100 Jahre alt und wir von der Radiorunde Hamm sind ein Jahr mit dabei.
Ich werde 100 Jahre alt.
Hip, hip, hurra, du hast Geburtstag. Oh, wie schön, was für ein Fest.
Happy Birthday.
In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim heutigen Podcast. Es ist wieder soweit. Ich habe Nachhilfe in Geschichte bei der Waldbühne Hessen und mein Lieblingsnachhilfelehrer sitzt neben mir, das ist der Thomas. Und wer bis jetzt die ganzen Podcasts hier von der Geschichten-Soko verfolgt hat, der weiß, wir sind mittlerweile nach dem Zweiten Weltkrieg angekommen. Da lag die Bühne in Schutt und Asche, beziehungsweise war, wie wir letzte Woche gehört haben, abgebaut und wurde woanders verwendet. Aber trotzdem hat die Waldbühne, Thomas, irgendwie weitergemacht. Wie ging es dann weiter?
Also im Grunde war es so, Anton Funke kam aus dem Krieg und dann haben sie sofort beschlossen, ja, wir müssen natürlich weitermachen. Das ist jetzt abgehakt, neues Zeitalter fängt an. 1946, also ein Jahr nach Kriegsende, auch im Mai, hat man sich dann zum ersten Mal wieder getroffen. Jahreshauptversammlung oder eine neue Gründungsveranstaltung durchgezogen mit über 100 alten und ein paar neuen Spielern und hat dann gesagt, ja, wir machen das. Wurde überlegt, wie kriegen wir es hin?
Ist denn, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ist die Spielschar denn auch gesund aus diesem Krieg wieder zurückgekommen? Oder musste man da auch, ja, es war Zweiter Weltkrieg, auch Abstriche machen und ja, bei Null seid ihr nicht wieder ganz angefangen?
Es sind nicht alle zurückgekommen. Es hat wie überall viele Verluste gegeben. Aber so im Grunde die Hauptperson, die das Ganze getragen oder auch ins Leben gerufen hat, Anton Funke, der ist unversehrt mehr oder weniger aus dem Krieg zurückgekommen. War Offizier im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg hat er auch schon gedient, also der hat auch eine lange Karriere im Militär hinter sich. Und also viele von denen, die vor dem Krieg dabei waren, sind dann auch wieder dazugekommen und haben dann weitergemacht.
Und eine Sache, Thomas, bevor wir jetzt weitermachen in der Chronologie, ist, habe ich noch, als ich den letzten Podcast nochmal Kontrolle gehört habe, die Frage, die brannte mir noch unter den Nägeln. Ihr habt vor 3000 Leuten gespielt. Wie war das mit der Technik? Also ich glaube doch nicht, dass ihr so wie heutzutage alle mit so einem Mikro ausgestattet waren. Das gab es alles zu jener Zeit nicht. Wie ist das gemacht worden?
Also tatsächlich war es damals so, es gab keine Mikrofone, keine Funktechnik, das kommt alles später. Also die auf der Bühne waren, die Hauptrollen hatten, müssen wirklich ausgeprägte Bühnenorgane gehabt haben. Es musste laut gesprochen werden, klar gesprochen werden, damit eben alle im Zuschauerbereich, das waren 3000 Zuschauer, das war ja noch viel größer als heute, das muss schon laut gewesen sein, was da von der Bühne runterkam.
Und dann darf man nicht vergessen, es war immer Freilichtbühne, da geht natürlich auch eine ganze Menge vom Sound wieder so ein bisschen weg. Jetzt sind wir nach dem Krieg, wir haben gehört von dir, ja, die Spielschar hat sich wieder zusammengefunden, hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wie macht man das ohne Bühne?
Ja, erstmal überlegt man sich, wir brauchen Geld. Wie kommen wir an Geld? Wir müssen aufführen. Wir haben keine Bühne. Was hat man gemacht? Man ist durch die Gegend getingelt. Man hat ein Kurhaus angefangen, da vor 2000 Zuschauern gespielt. Man ist über die Dörfer gezogen, über Lipborg, Dolberg, Aalen, Heeren, ganz, ganz weit und hat überall gespielt in Bockum-Höfel, um das nötige Geld zusammenzubekommen.
Hat man dann das Stück, was man normalerweise hier auf der Bühne gespielt hätte, mitgenommen, ist mit dem Stück sozusagen auf Tournee gegangen?
Es sind tatsächlich viele Stücke gespielt worden, die auch vor dem Krieg auf der Bühne stattgefunden haben. Also ganz klassisch Passion, Wilhelm Tell im Weißen Rössel. Also ganz viele Sachen, die man ein bisschen reduziert auf der Bühne dargestellt hat. Und das muss auch richtig gut angekommen sein, weil die Zahlen, die man so liest, das waren immer relativ ausverkaufte Bühnen.
Ist ja eigentlich auch eine absolute tolle Sache gewesen, das so umzusetzen, weil die Waldbühne hat immer schon in ihrer Geschichte von dieser riesig großen Spielschar gezehrt. Und jetzt seid ihr mehr oder weniger auf kleine Bühnen fixiert gewesen, um erstmal Geld zu verdienen. Wie lange ging das denn?
Bis 1949 ist man im Grunde über die Bühnen getingelt. Und kleine Bühnen ist ja auch relativ, wenn ich überlege, dass das Kurhaus nach dem Krieg 2000 Plätze hatte. Das ist mehr, als wir jetzt draußen bieten können. Das muss schon beeindruckend gewesen sein.
Aber sonst ist das natürlich dann immer, wenn hier 3000 Leute gesessen haben, ist das natürlich alles bei der Waldbühne geblieben bei dem Verein. So hat man natürlich auch dementsprechend Abstriche, weil die anderen Häuser ja auch ein bisschen verdienen wollten.
Ja, man hat natürlich Miete gezahlt. Man musste pro Stück, was man aufführen wollte, 50 D-Mark nach Düsseldorf zahlen für die Aufführungsrechte. Da kam schon einiges zusammen an Kosten und viele Bühnen waren ja auch viel kleiner, auf denen man aufgetreten ist. Wenn ich mir vorstelle, sie sind in Bockum-Höfel aufgetreten, da werden keine 500 oder 1000 Leute reingepasst haben. Aber auch da sind die Leute gekommen, haben die Groschen oder die Mark bezahlt für den Eintritt. Oder, was ich auch ganz witzig fand, haben in der Bergmannssiedlung dann aufgeführt, da haben dann tatsächlich einige Bergleute mit Butterbroten bezahlt.
Kann man nur schlecht eine Bühne von bauen, ne?
Das ist wohl wahr.
Dann war aber irgendwann der wunderbare Tag wieder da, dass ihr sagen konntet, okay, wir haben Geld genug, wir können hier wieder im Wald auf unserem Gelände was machen.
Ja, man hatte auch ein paar Gelder, die noch flossen. Die Tribüne war ja abgerissen worden. Tatsächlich ist dafür Geld geflossen an die Bühne. Dann hat man im Umkreis gesammelt. Man hat von der WDI für die Nutzung vorm Krieg oder während der Kriegszeiten, wo es noch stand, des Studios eine Miete bekommen. Das Dorf Hesen oder die Gemeinde Hesen hat Geld zur Verfügung gestellt. Wir hatten immer schon ein großes Einzugsgebiet. Die Stadt Beckum hat ein Darlehen gegeben und hat die Zinsen übernommen, die aufliefen. Die musste die Bühne nicht zahlen. Und Ende 49 konnte man dann auf der Jahreshauptversammlung tatsächlich sagen, wir haben das Geld zusammen, wir bauen eine Bühne.
Und hat die dann 1950 schon gestanden?
Nein, es musste erst geplant werden. Es musste ein Ort gefunden werden, das war ein Hin und Her. Die Stadt hat dann irgendwann das Pilzholz angeboten als Standort, was natürlich gar nicht in Frage kam. Es war eine Hesener Bühne. Dann Ende 50 stand dann fest, wo und wie gebaut wird.
Was war dann das erste Stück, mit dem hier, ich sag mal im Grünen, wieder das Comeback gefeiert wurde von der Waldbühne?
Das war die Jungfrau von Orléans.
Zuschauerkapazität war auch wieder so hoch wie vorm Krieg?
Man ist mit 2000 gestartet. Und hat dann, glaube ich, auch noch mal ein kleines Stückchen angebaut. Aber das kann meine Kollegin wahrscheinlich nachher besser beantworten.
Was absolut erstaunlich ist, ist nach dem Krieg, dass erstmal die Leute alle wieder da waren und Lust hatten zu spielen. Das waren natürlich nicht nur Menschen, Thomas, die aus Hesen kamen. Einige hatten auch einen besonders langen Anfahrtsweg, um ja ihrer Liebe der Waldbühne Hesen weiter treu zu bleiben. Und da gibt es ein interessantes Beispiel.
Ja, einer der Spieler kam aus Heeren. Da hat er eine neue Stelle gefunden. Der hatte dann zwei Möglichkeiten, hier zur Freilichtbühne zu kommen. Entweder er ist zu Fuß nach Kamen gelaufen, zum Bahnhof. Das war eine gute Stunde. Ist dann mit dem Zug nach Hesen und natürlich zurück das Gleiche. Oder er hat das Rad genommen, ist über die teilweise kaputte Autobahn mit dem Rad von Böhnen nach Rhinern gefahren und dann von dort durch die Stadt nach Hesen. Also schon etwas aufwendiger, aber offensichtlich, ja, war es ihm das wert.
Ihr feiert in diesem Jahr 100-Jähriges. Wir haben eben eine Jahreszahl genannt, das war das Jahr 1949. Ein wichtiges Jahr, weil es dann mit der Bühne wieder losgegangen ist. Es war aber auch, wer richtig rechnen kann, das 25-Jährige von der Waldbühne Hesen. Und da gibt es ein schönes Zitat, was eigentlich ja euch auch durch die letzten 75 Jahre gebracht hat.
Ja, das ist richtig. Das bringt eigentlich so den Optimismus, den ja die Leute hier von der Bühne ausgestrahlt haben. Auf der Festrede zu diesem 25-jährigen Jubiläum hat dann der Pfarrer Röhrig, der ja auch einer der Gründer der Bühne war, dann gesagt, die Geschichte der westfälischen Heimatspiele ist nicht der Verfall, sondern die des Freudebringens. Also ganz klar optimistisch. Wir zeigen allen, dass es jetzt nach diesem ganzen Mist der letzten 10, 12 Jahre, 15 Jahre wieder vorangeht und wir allen wieder Spaß machen wollen.
Spaß machen wollen ist eine so eine Devise gewesen. Das konnte man natürlich hier in Hesen, an der Waldbühne Hesen, wo es dann nach dem Krieg wieder losgegangen ist. Da waren aber viele, richtig Menschen mit Herzblut, die auch gesagt haben, wir können auch mehr. Wir können auch von Hesen weggehen und können im Rahmen der, ich hätte schon fast gesagt, der Theaterentwicklungshilfe die Kunst auch und die Kultur auch in andere Städte bringen. Was war da passiert?
Da gibt es einige Beispiele. Der Anton Funke war sehr bekannt durch seinen, durch sein herausragendes Schauspiel und seine Regietätigkeiten. Er hat dann zum Beispiel in Herdringen die Bühne mitgegründet. Da kam ihm wahrscheinlich auch wieder seine adligen Beziehungen zugute. Die Gräfin Thun Hohenstein hat ihn quasi dahin gelockt, auch mit leichtem finanziellen Anreiz, um dort dann die Freilichtbühne Herdringen mitzugründen. Da hat er dann auch als erstes Stück wieder eins vom Eckart gespielt und hat da auch lange Jahre noch geholfen, Regie geführt. Dann hat er in Hallenberg die Bühne mitgegründet, auch eine befreundete, jetzt noch beides befreundete Bühnen von uns. Da wurde dann auch das Stück Elmar wieder uraufgeführt. Hat er noch von 1949 bis 1976 bei der Freilichtbühne Amsen mitgespielt. Da hatte er einen Cousin in der Gegend, der war da auch Pastor. Der hat dann gesagt, Anton, Also ich habe hier eine kleine Gemeinde. Die haben hier nichts zu tun. Regelmäßig besaufen die sich am Wochenende, weil sonst hier nichts stattfindet. Was können wir machen? Ja, und dann haben die sich gedacht, ach, gründen wir eine Freilichtbühne. Und dann hat er tatsächlich 28 Jahre lang dort nebenbei noch Regie geführt. Hat sich mit diesen Regietätigkeiten dann auch, wie mir seine Familienangehörigen erzählt haben, auch so ein bisschen die Familie mit durchgezogen nach dem Krieg. War natürlich auch ein kleines Einkommen, wurde manchmal mit Naturalien bezahlt. Und die Familie hat es komplett mitgetragen. Er ist dann auch von seiner Enkelin dann, als er dann älter war, da überall hingefahren worden. Weil er ist tatsächlich abends nach der Arbeit hingefahren, hat da inszeniert, ist nachts zurück und morgens wieder ja, ins Büro im OLG. Er hatte aber einen netten Dienstherrn, der auch großes Verständnis hatte für diese ganze Geschichte, der ihm dann auch ab und zu dann also Urlaubstage gewährt hat dafür.
Gut, dass es immer so schön positiv verrückte Menschen gibt, die sowas nach draußen tragen und die einfach sagen, okay, notfalls schaffen wir das Schlafen ab. Du hast gesagt, hier diese Verbindung nach Herdringen und nach Hallenberg. Wir haben ein schönes Foto, beziehungsweise hast du gefunden, ein schönes Foto. Das stellen wir euch auch auf die Homepage. Da kann man mal sehen, wie so ein Ausflug zu so einer Bühne gelaufen ist. Und da hat man natürlich, und so einer würde sagen, einen schönen Doppeldeckerbus genommen. Da ist man eben nach Herdringen gefahren, ne?
Ja, ganz so komfortabel war es dann wohl nicht. Man hat also in den Jahren nach dem Krieg, bis die Bühne hier wieder lief, dann auch die befreundeten Bühnen, wie wir das heute auch noch tun, besucht. Heute fahren wir tatsächlich mit modernen Reisebussen dann auch schon mal nach Tecklenburg oder. Damals hat man sich dann hier an der Bühne getroffen, LKW mit Pritsche hinten, alle Mann hinten drauf, 20, 30, 40 Leute und dann, ja, fuhr man los. Heutzutage undenkbar, damals ja ganz normales Familienvergnügen.
Wenn du jetzt abwägen müsstest, du bist ja auch relativ tief in diese Geschichte eingestiegen. Was war die spannendere, was war die richtungsweisendere Zeit? Die in den 20ern, wo der Grundstein gelegt worden ist, oder wirklich diese Phase, die wir jetzt nach dem Krieg gerade besprochen haben?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Nachkriegszeit die spannendere, die grundlegendere Zeit war, weil da sehr, sehr viel im Aufbruch war. Man hat tatsächlich diese Kriegszeit überwunden mit großem Optimismus, mit einem weiten Umkreis Freunde gefunden, mitgeholfen, da was aufzubauen. Das ist schon eine größere Hausnummer als vor dem Krieg, also finde ich.